Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regional, diagonal. Die Woche quer durch die Schweiz.
Wir begegnen heute Coco Chanel oder vielleicht genauer den Spuren, die sie zu Lausanne hinterlassen hat. Wir besuchen einen Autifriedhof zu Bern, der im Internet für eine unglaubliche Summe zum Verkauf angeboten wird. Und wir stellen eine Appenzeller Bank vor, die sage und schreibe noch nie rote Zahlen geschrieben hat. Regionaldiagonal am Mikrofon Michel Scheidegger. Der grössten Bank der Schweiz geht es miserabel. Milliardenverluste und Tausende von Stellen, die die UBS abbauen muss. Der kleinsten Bank der Schweiz geht es hingegen super. Die Sparkasse Drogen schreibt, seit sie es gibt, schwarze Zahlen. 125'000 Franken Gewinn hat sie letztes Jahr gemacht. Gefeiert wird sie von einer Frau und einem Mann im Jobsharing. Die beiden teilen sich eine halbe Stelle. Beatrice Gmünder.
Der Banktresor ist bei der Helene Preisig daheim, im Hobbyraum, zwischen dem Westrock, Weichbank und drei Perlischi. Aber es hat kein Gold und kein Geld drin, nur ein paar farbige Ordner.
Immer wenn ich etwas anschauen muss und alle Wochen, wenn ich die Buchhaltung wieder an Schuhe bringe, muss ich die Ordner rausnehmen und dann die Akten wieder da rein versorgen.
Helene Preisig führt seit 25 Jahren Geschäft von der Sparkasse Drogen. Zusammen mit einem Kollegen teilt sie sich die halbe Arbeitsstelle von der kleinsten Bank in der Schweiz. Es ist eine ganz andere Welt als die, wo die grösste Bank der Schweiz sich drin bewegt. Aber Helene Preisig will nicht tauschen. Kürzlich, wo die UBS bekannt gegeben hat, dass sie Tausende von Stellen abbaut, da hat sie für sich gedacht,
oh, haben wir es eigentlich noch schön. Uns geht's gut.
Seit 1821 geht die Sparkasse Drogen und sie hat sich nicht gross verändert. Sicherheit ist wichtiger als verlockende Gewinn. Die Bank kauft keine Aktien, sondern nur Schweizer Obligationen. Dann gibt es noch günstige Hypotheken für Drogener, aber auch nur bis 400'000 Franken. Es gibt auch kein Internetbanking. Kunden, es sind vor allem ältere Leute, gehen lieber an Schalten.
Die sind glücklich mit unserem Bänkchen, oder? Weil wir haben auch keine Kreditkarte, also keine so Plastikkarte, keine Kreditkarte, wir haben nichts, oder? Sie kommen einfach an den Schalter und hätten gerne ein bisschen Geld.
Dass auch die Jungen ihr Geld bringen, gibt es attraktive Zinsen auf Jugendsparkonti. Außerdem tritt die Bank all wieder als Wohltäterin auf im Dorf. Zahlt einmal an einen neuen Pausenplatz in der Schule und nebis an Krümpelturnier oder an Skirennen. Der Rest, der wird all wieder auf die Seite tun oder gescheit angelegt. Und den Rest hat es all.
Wir hatten noch nie irgendwie einen Verlust gehabt.
Es ist noch gar nicht so lange seither, da hat es in der Schweiz an jedem Ecke so eine Spar-, Dorf- oder Leihkasse gegeben, wie zu Drogen. Reihenweise haben die sich dann aber an grössere Bankhäuser angelehnt, wo Finanz- und Wirtschaftsexperten alle Leute predigt haben, das wäre zu klein, auch zu klein zum Wachsen und dass man ohne Wachstum nicht überleben können. Zu Drogen sieht man das anders. Wachstum ist auch Risiko und von dem will man bei der Sparkasse ja möglichst wenig haben. So funktioniert die kleinste Bank der Schweiz prächtig. Die Helene Preisig hätte eigentlich einen dicken Bonus zu gut.
Denkt, ich käme noch. Nein, also ich habe einfach einen fixen Lohn. Und der ist immer gleich. Und ob wir jetzt viel Gewinn machen oder wenig Gewinn machen, die haben einfach meinen Lohn fix.
Konkret gut 20'000 Franken Jahreslohn für 25% Stelle. Und in der Nacht an der GV, wo es dafür bei der kleinsten Bank all gemütlicher zu und her geht als bei der grössten Schweizer Bank.
Die Beatrice Gmünder über Drogen und Sparkassen, die auf lokale Verankerung statt auf Wachstum setzt und dabei erst noch gut fährt. Zu einem anderen Wohlstandsthema. Schrott. Spätestens seit dem Jean Tinguely wissen wir, dass Schrott durchaus zur Kunst dient. Aber wie ist das jetzt mit moosbewachsenen alten Autos? 500 durchgerostete Karren stehen das Kaufdorf im Berner Gürbetal auf einem Autofriedhof und müssen weg, weil sie die Gewässer verschmutzen. Gleichzeitig hat der Oldtimer-Friedhof Kultstatus. Darum bietet ihn der Besitzer jetzt im Internet auf einer Versteigerungsseite an. Für 1,1 Millionen Franken. Toni Collon.
Der Besitzer von dieser speziellen Autodeponie steht unter Druck. Anfangs Juni kommen Arbeiter im Auftrag von der Behörde für seine grün verwucherte, vermosete Oldtimer-Sammlung abzuführen und zu vernichten. Und zwar auf Kosten vom Eigentümer. So verlangt es der Umweltschutz. Weil aber die halb verkehrten Automobile Zeitzeugen mittlerweile den Status von Kunstobjekt bekommen haben, hat sie der Besitzer jetzt im Internet zur Versteigerung ausgeschrieben. Minimalpreis 1,1 Millionen Franken eben. Für einen ganzen Autofriedhof. Mindestens aber muss man 25 Vehikel aufs Mal nehmen und sie die auch selber aus dem Wald rausholen. Bis Redaktionsschluss hat allerdings noch kein Kunstliebhaber ein Angebot gemacht und für Schrotthändler wäre es definitiv ein schlechtes Geschäft. Es bleiben allerdings noch 2 Wochen. Vielleicht findet sich ja gleich noch einer, der sich ein Autowrack als Kunst in den Garten stellen will. Beziehungsweise für mindestens 25 Stück müsste es eben Platz haben. Und sonst wird halt der Autofriedhof Kaufdorf endgültig begraben.
Kunst oder Schrott? Der Toni Koller über den Berner Autofriedhof, wo man für eine gute Million kaufen könnte. Wahre Kunst ist es, das Basels neue Gesetz für den Verkehrsbetrieb begriffen. Es soll nämlich einen Buss kriegen, wer im Tramli etwas zu sich nimmt, wo tropft, bröselt, klebt oder festschmeckt. Sprich, man darf unter Bussandrohung nichts mehr essen und trinken, damit die öffentlichen Verkehrsmittel sauber bleiben. Und wenn man jetzt so ist, dass man keinen Dreck macht? Andrea Keller aus Luzern hat das im Basler Tramli ausprobiert.
Ich habe hier ein Schinkengipfel, ein warmes.
Das ist verboten. Das ist nicht mehr. Es gibt halt viel Sauerei, wegen dem wird das verboten.
Aber Sie sehen jetzt, ich habe da schöne Säckchen rundherum, es bröselt nicht, trotzdem nicht.
Es geht eher um Fett, wissen Sie, wenn es runterfällt oder Blätterteig oder so, macht so Dreck. Und dann, wenn die Nächsten kommen und drauf sitzen, dann macht es Kleider dreckig, also fettig vielleicht, gibt's Flecken.
Und jetzt habe ich da extra ein Tüchli dabei.
Das haben nicht alle. Sie haben jetzt das.
Und wenn jetzt das alle dabei hätten?
Das haben sie nicht. Unmöglich. Unmöglich.
Ist irgendjemand dagegen, dass ich jetzt das Glas esse hier rein?
Ja, ich glaube nicht. Es ist verboten, aber... ich meine, wenn man schnell arbeiten muss und nur eine halbe Stunde Pause hat, ist ich auch im Tramli.
Mich stört jetzt zum Beispiel mehr, wenn jemand nebenzu die Nägel feiert.
Ja genau, das ist voll unhygienisch, oder? Das sollte man daheim machen. Ja, das mit dem Essen finde ich sehr ein blödes Gesetz, dass man im Tram nicht fasst.
Sie können ja 2 Minuten draußen aufs nächste Tram warten. Ich sehe nicht, wieso man muss ins Tram essen muss, oder?
Ich mache es jetzt hier ganz sauber. Ich habe sogar ein Feuchttüchli dabei. Ich mache wirklich keine Sauerei.
Es stört mich. Sie können doch aufs nächste Tram warten.
Und wenn ich jetzt ein Kind dabei habe, mein Gottenkind und dem ein Stückchen Banane gibt.
Ja, aber mit den Kindern muss man eben anfangen, zum Beispiel.
Und mein Viechtüchli, also ich meine, ich putze alles nachher schön ab und so, nützt es nicht.
Ja, da sind sie aber eine Ausnahme, die meisten passen nicht auf. Die bröseln umeinander, sitzen sie mit den schönen Kleidern drin und haben Flecken. Haben sie da Freude dran?
Aber wenn jetzt irgendjemand kommt und im Garten gearbeitet hat, dann gibt es auch Flecken auf dem Sitz. Von der Erde, irgendwie vom Dreck.
Es ist aber besser zu putzen wie Glas oder sonst etwas. Das kann man mit einer Bürste abputzen.
Also, aber ich mache jetzt keine Sauerei. Ich meine, wieso soll ich jetzt einen Bus bekommen?
Weil es verboten ist anscheinend. Entweder dürfen alle essen oder es darf niemand.
Sie hat uns vom Korsett befreit und uns dafür das kleine Schwarze geschenkt. Sie hat das berühmteste Parfum der Welt kreiert und ein legendäres Rot auf den Lippen getragen, die Coco Chanel. Ein neuer Film porträtiert die weltberühmte Stilikone. Coco Amon Chanel zeigt viel aus dem Leben der französischen Designerin. Dass sie aber 10 Jahre in Lausanne gelebt hat und dort auch begraben liegt, wissen die wenigsten. Sandra Zimmerli.
Beim Brunnen links rauf und nach den 2-3 Stegentritt gerade noch einmal links, hat mir der Gärtner gesagt. Die Sonne schlägt einem fast ein bisschen an diesem farbigen Frühlingsnachmittag im Cimetière Bois de Vaux, gerade oben am See. Die Vögel und die Fröschchen aber eher in Form. Und schon sind wir hier. Gabrielle Chanel, 1883-1971, steht auf einem mächtigen grauen Naturstein. Das Grab ist schneeweiss. Im Sommer sind es oft Kamelien, die Lieblingsblumen von der Mademoiselle, die Fan kommen herlegen. Heute sind es aber hunderte von Stiefmütterli de Pensée auf Französisch. Gedanken, die auch das ganze Jahr Touristen ans Grab locken. Wie die zwei Japaner, die ich gerade vorher in der Allee getroffen habe.
Gabrielle Chanel.
Chanel, wie ist das?
Und Couturier ist noch heute gut bewacht. 5 grosse Löwenköpfe stehen oben an ihrem Namen. 5 ihre Zahl fetisch. 5 wie Chanel 5, noch heute scheint das meistverkaufte Parfum auf der Welt. Und wieso gerade Löwen? Ganz einfach, weil es ihr Sternzeichen ist, wo ihr offenbar eher passt. Stark, kämpferisch, aber auch stolz. Schliesslich ist sie auch ein bisschen wegen dem in Lausanne gelandet. 1944 heisst es nämlich in Paris, sie habe während dem Krieg ein Verhältnis mit einem deutschen Diplomat. Enttäuscht, verletzt und profondément vexé, verlässt sie Paris. La Ville Lumière, wo zu dunkel ist worden für sie. Das Klima und die Ruhe von Lausanne locken sie allemand. Entlang der Quai d'Ouchy spaziert sie stundenlang völlig einsam. 50 Meter hinterdrein immer ihre Chauffeur im Cadillac. Auch auf der Terrasse von ihrer Propriété mit Park, ganz oben an der Stadt, ist sie am Oben allein. Mais toujours avec son chapeau, sagt ihre Nachbarin, die noch heute hier wohnt. Aber die meiste Zeit verbringt sie im Bourrivage-Palast mit Künstlern und anderer Noblesse. Aber trotzdem wird ihr das Leben am Le Mans offenbar zu ruhig. Im 54, wo sie schon 71 ist, c'est le grand retour à Paris, wo sie die Boutique Place Vendôme wieder eröffnet. Das Papier bleibt aber in Lausanne, wo sie neu in die Ferien kommt. Darum wird sie auch hier begraben. Trotz einem weltweiten Ruhm von einer Coco Chanel hat Lausanne aber nie daran gedacht, zu profitieren davon. Schade, findet der Italiener, der heute fast stolz ist, dass das Grab von seinem Sohn, der vor 30 Jahren gestorben ist, nur ein paar Meter neben der Grand Dame ist.
C'est très dommage. Oui, je pense que si c'était in Italie, il y avait beaucoup de monde qui parlait de ça, qui s'était honoré d'avoir une personnalité pareille dans un cimetière d'Italie. Oui.
Stolz ist man vielleicht in Lausanne auch ein bisschen, aber es zeigen oder gar vermarkten, ja nicht. Wir haben halt einfach nicht die Mentalität, heisst es bei den Behörden. Dabei, so ein kleiner Duft oder Allure à la Coco in dieser Stadt könnte gut tun, ab und zu.
Sandra Zimmerli über das ambivalente Verhältnis zwischen Lausanne und der Coco Chanel. Eindeutig, ganz und gar eindeutig ist dafür das Verhältnis zwischen den katholischen Innerrödler und den protestantischen Ausserrödler. Dass man die beiden Appenzeller Halbkantone nach 400 Jahren Trennung wieder zusammenführen können, darüber wird nicht einmal in Ansätzen nachgedacht. Aber wenigstens gemeinsam das Tourismusgebiet verkaufen, das ist für die beiden Appenzeller 9 Jahre lang ein gangbarer gemeinsamer Weg gewesen. Aber auch mit dieser Zweisamkeit ist es jetzt vorbei. Das Appenzellerland wird für die Feriengäste wieder zweiteilt. Roland Wermelinger.
Jetzt kann man noch im Internet ins Appenzellerland klicken und sich auf einen Blick halbkantonsübergreifend informieren. Zum Beispiel über den Streichmusiktag oder den Witzwanderweg oder eine Fahrt mit der Sentis-Schwebebahn. Unterlegt mit lustigen Farbfötterchen von saftigen Hügeln und herzigen Sinnenhunden. Wie lange es die Internetseiten aber noch gibt, weiss man nicht. Nach 9 Jahren kocht jetzt denn jedes Appenzell wieder sein eigenes Fremdenverkehrssüppli. Es ist nicht das erste Mal, dass man es zwar zusammen probiert, aber dann gleich wieder gleich auseinander geht. Wo man vor ein paar Jahren der Schlacht vom Stoss gedenkt hat, weil man sich dort vor 600 Jahren gemeinsam gegen die Österreicher blutig in die Freiheit geschlagen hat, da haben das die mit Brauchtum und Tradition geimpften Innerrödler mit einer zünftigen Schlachtfeier gemacht, während die reformierten und offenen Ausserrödler eine moderne Ausstellung auf die Beine gestellt haben. Beim Tourismus ist es immerhin 9 Jahre lang zusammengegangen. Aber es ist ein innerer Grundgesetz, dass man sich nicht gern von aussen reinschwätzen lässt, auch nicht beim Tourismus und auch nicht aus Ausserrhoden. Darum hat Appenzell gekündigt und Herisau bleibt nichts anderes übrig, als halt auch allein weiter zu wursteln. Gern würde man ja diesen Politiker und Touristiker auf beiden Seiten, die so einen birrenweckenweichen Unfug nicht verhindern, zurufen, dass einem Feriengast im Fall schnurzegal ist, was inner und was Ausserrhoden ist. Und auch die grosse Mehrheit von Appenzeller selber in beiden Halbkantonen langt sich wahrscheinlich an den Kopf, ob so viele Schildbürger Appenzellerei.
ein Land, 26 Kantone und mindestens so viele Kulturen. Regional Diagonal gibt es auch heute in einer Woche wieder nach den 12 Nachrichten auf DRS1. Die Sendung von heute kann man auch im Internet nachhören unter drs.ch oder aber auf der DRS Musikwelle am Sonntag zu oben, Viertel ab 5. Redaktion Maria Lorenzetti, Moderation Michelle Scheidegger.
Regional Diagonal. Die Woche quer durch die Schweiz. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.